Ja, herzlich willkommen zur heutigen Sitzung. Wie immer zu Beginn einer jeden Sitzung machen wir einen kleinen Test, einen Quiz. Und jetzt schauen wir mal, ob Sie damit zurechtkommen. Ein Lebensformquiz. Dürfen wir einfach sagen, was ich anfange. Wie lautet Philippa Foods Hauptthese? A. Moralisch gut ist, was nützlich ist. B. Moralische Bewertungen betreffen unsere Emotionen hinsichtlich einer Handlung. C. Moralische Bewertungen betreffen menschliche Lebensformen. D. Es gibt eine Form natürlicher Normativität. Vorschläge sind willkommen. Ja.
D.
Sonst noch was?
C.
Ist das es gewesen? Wie sehen es die anderen? Sollen wir A ankreuzen noch? Ach, lassen wir es mal dabei. Dann ist es nämlich recht. Aber Sie haben tatsächlich recht, moralisch gut ist, was nützlich ist. Das haben wir auch geliebt, habe ich die Frage scharf genug gestellt. Weil es geht ja schon von der Nützlichkeit aus. Aber eben nicht im Sinne des größten Nutzens, sondern Formcharakter. Also das ist tatsächlich so ein unklarer Punkt. Aber wir haben es ja richtig zum Glück gehabt. Welche Positionen vereint Foucault in ihrem Ansatz? A. Wittgenstein und Platon. B. Aristoteles und Kant. C. Keine. Foucaults Ansatz ist vollkommen neu. Hallo. D. Kognitivismus und Naturalismus.
B.
Bertha. Dora. Sonst noch was? Anton oder Cäsar? Nicht sehr gut, weil das ist nämlich richtig. Was ist nach Philippa Foucault moralisch gut zu nennen? A. Nutzenmaximierung. B. Menschliche Handlung im Kontext von Lebensform. C. Eine natürliche autonome Qualität, die nicht abgeleitet ist. D. Ein rational bestimmbarer Wille. Und jetzt muss ich selbst, weil das weiß ich selbst nicht. Jetzt müssen Sie mir helfen. Vielleicht, wenn Sie im Buchstaben eine Option vorschlagen, immer gleich eine kurze Begründung noch, dass wir.
Also A ist es nicht.
A ist es nicht, das wissen wir nach den letzten Fragen. Gut. Ich frage nochmal weiter. Ist es B? Was würden Sie sagen? Was spricht dafür, was spricht dagegen?
Wir sprechen, dass Moralität ja eine natürliche Eigenschaft in der Lebensform des Menschen ist und dementsprechend auch ja, fast natürlich dazu gehört. Mhm. Das würde eigentlich auch fast zu C führen, dass es eine natürliche Moralität ist. Die
Und wie sieht es mit D aus?
Sie nennt ja im Gegensatz zu Kant nicht den guten Willen, sondern den rationalen Willen.
Mhm. Also klicken wir den auch noch an.
Würde ich schon. Mhm.
Schauen wir mal, was rauskommt. Das dürfen Sie sehr gespannt sein. Oh, ist es richtig. Ist richtig. Wir haben alle Punkte. Drei. Top. Wir haben bestanden. Hat es bei Ihnen geklappt? Hatte jemand von Ihnen den Link bekommen jetzt gestern? Hatte es geklappt, den auch aufzurufen? Weil das letzte Mal gab es Probleme mit dem Aufruf. Jetzt müsste es geklappt haben bei allen, glaube ich. Gell? Ich habe es jetzt im anderen Format, HTML5. Vor war es Flash und HTML5 ist kompatibel mit so gut wie allen Browsern und Geräten. Das mache ich jetzt jede Woche. Ich muss schauen, wann ich Zeit dazu komme. Sie finden dann von mir immer so einen Link per E-Mail und können sich selbst testen. So, die Leitfragen der heutigen Sitzung. Wie hängen Lebensform und Moral zusammen? Das ist eigentlich die Leitfrage unseres Seminars. Das ist unser Team. Dann hatten wir das auch schon, glaube ich, die erste Quizfrage. Inwiefern verbindet Foucault die Ethiken Kants und Aristoteles? Das haben wir ja gesehen. Sie versucht, so einen Mittelweg zu beschreiten. Sie möchte auch nicht Emotivismus, möchte sie nicht vertreten. Sie möchte keinen Präskriptivismus vertreten. Auch keinen Non-Kognitivismus. Sie möchte einen Kognitivismus vertreten. Aber sie möchte vielleicht, könnte man das so sagen, nicht einen Kognitivismus, wie Kant ihn direkt jetzt vertritt. Sondern sie möchte dem Leben eine größere Rolle haben. Bei Kant ist es so, der Kognitivismus Kants, wenn man ihn so nennen möchte, geht etwas auf Kosten der Natur. Ich sage jetzt nicht des Lebens, aber der Natur von Kant. Weil für Kant alles, was der Natur zugehörig ist, dem Naturgesetz unterliegt und als solches heteronom bestimmt ist. Das heißt, Moral und Natur sind bei Kant Gegensätze. Oder die haben überhaupt keine Überschneidung, so würde ich sagen. Das sind Kategorienfehler. Das sind zwei völlig andere Bereiche. Und dazwischen liegt irgendwie das Leben. Ja, ich kann es mal so aufzeichnen. Wir haben hier Vernunft oder auch Hallo oder auch Moral. Dann haben wir Natur. Natur, das ist bekannt für Autonomie, die man kennt ja auch nicht. Und die Natur ist verkannt die Quelle der Heteronomie. Also der Fremdbestimmung, unsere Triebe, unsere Neigungen, denken Sie an genetischen Determinismus, denken Sie an sonstige Determinismen, die es gibt, die denken kann in der Natur. Und das ist ein Problem. Und jetzt könnte man aber sagen, es gibt noch was dazwischen, nämlich das Leben. Das Leben verbindet so zu beiden. Kant hat selbst dem Leben ein Werk gewidmet, die Kritik der Urteilskraft. Das sind bei Kant Ansätze, dass man das vermitteln kann, diese zwei Bereiche, Vernunft und Natur. Friedrich Schiller hat das auch versucht. Der hat dann auch am Leben, der Lebensbegriff, die Kritik der Urteilskraft ist dort die ganzen Vermittler der Ansatzpunkte. Kant hat auch ein Lebensbegriff entwickelt, hat aber offen gelassen, inwiefern der sich moralisch deuten lässt oder inwiefern er was mit Autonomie zu tun haben kann. Kant sagt, das Leben hat keine Autonomie. Das Leben oder das Schöne, das heißt, keine Autonomie. Autonomie ist die allgemeine Gesetzgebung, dann gebe ich Ihnen ein allgemeines Gesetz, das universelle Sittengesetz. Und Autonomie bedeutet, ich gebe mir ein individuelles Gesetz. Ich bestimme mich aus mir selbst, aus meiner Existenz, aus meiner Individualität. Und Moral ist verkannt genau genommen Bestimmung aus der Universalität unserer Vernunftanlage. Da hat Individualität nicht so viel zu suchen. Deswegen haben viele auf Kant folgende Denker, wie zum Beispiel Schiller, diese Herautonomie besonders stark und den Lebensbegriff hervorgehoben. Und der könnte tatsächlich so ein Ansatzpunkt sein, diese beiden Bereiche miteinander zu vermitteln. Und das macht auch Philippa Foucault. Der Lebensbegriff als vereinigendes Bindeglied zwischen diesen zwei Bereichen. Das ist so die Ausgangslage. Ja, der Lebensbegriff, der hat eine naturale Seite, aber er geht eben nicht in der Heteronomie auf. Das ist entscheidend. Hallo. Und deswegen haben wir ja auch gesagt, ist der Begriff der Lebensform so interessant, weil wir haben hier, das ist Form und das ist, die beiden hier sind Leben. Das gibt Lebensform. Ja, das ist so dieser Kern. Kant sagt, die Autonomie bezieht sich nur auf die reine Form des Willens. Unabhängig von der Materie, alles was Materie im Sinne von Kant ist, sind konkrete Zwecksetzungen, konkrete Begierden, solche Dinge, die für Kant mit Autonomie nichts zu tun haben. Es geht um die Form des Willens, der muss widerspruchsfrei sein. Und jetzt könnte man sagen, wir führen das zusammen, Form und Leben, Lebensaspekt, und nennen das jetzt Lebensform. Das ist unser Ansatzpunkt im Seminar. Wir wollen versuchen, wie die Lebensform diese zwei Bereiche abdecken und in eine Einheit bringen. Das soll so unser Fokus sein. Das werden wir dann auch bei Michael Thompson sehen, den wir vielleicht in der nächsten Sitzung dann beginnen werden zu lesen. Nachdem irgendwann schauen wir, weit wir heute kommen noch mit Food und natürlich auch in den darauffolgenden Sitzungen bei Rahel Yeggi, wo aber die Form dann eher das Leben eher ein gesellschaftliches Leben ist und nicht mehr so sehr wie bei Food doch noch in Analogie zum natürlichen Leben sich befindet. Das nur zur Übersicht. Da ist sie nochmal und jetzt lesen wir einfach weiter unseren Text. Ich glaube, es überlappt sich nochmal ein bisschen. Vielleicht können wir einfach links beginnen, lesen wir einfach der Reihe, wenn Sie mal beginnen.
Ich behaupte, dass die Gesichtspunkte im Bereich von Versprechen, Freundlichkeit und Hilfe für Menschen in Not dieselbe Art von Verknüpfung mit Handlungsgründen haben wie die Gesichtspunkte des Eigennutzes oder der Zweckmäßigkeit. Die Verknüpfung verläuft in jedem dieser Fälle über den Begriff der praktischen Vernunft und die Tatsachen menschlichen Lebens. Ich denke also, wir dürften es für aussichtsreich halten, eine kognitivistische Alternative zu Theorien wie Emotivismus, Preskriptivismus und Expressivismus zu formulieren. Es handelt sich um eine Alternative, die den Weg einer notwendigen Verknüpfung zwischen moralischem Urteil und Handlung bestreitet, um die Probleme zu lösen, die diese Theorien zu lösen versuchen.
Mhm, vielen Dank. Wichtig scheint mir hier zu sein, dass sie von einer Verknüpfung spricht, dass sie den Begriff der praktischen Vernunft anführt und die Tatsachen menschlichen Lebens. Das ist genau diese Synthese, die wir vorhin kurz angezeigt haben. Praktische Vernunft ist das hier, Autonomie, und Tatsachen menschlichen Lebens ist das hier mit Bereichen aus der Natur. Kant hat ja eine Anthropologie geschrieben, die Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Die Anthropologie in pragmatischer Hinsicht ist für Kant aber völlig irrelevant für moralphilosophische Fragestellungen. Er sagt, das ist nur Empirie.
Ja, Anthropologie ist für Kant Empirie. Es sind Berichte, empirische Beobachtungen, wie verhalten sich Menschen unter bestimmten Situationen. Aber das ist für uns keine Quelle für moralische Überlegungen. Und anders ist es jetzt bei Philippa Food. Das sagt praktische Vernunft plus Tatsachen des menschlichen Lebens, was für Kant in den Bereich der Anthropologie gehört hätte und keine Rolle hätte spielen dürfen für Moralphilosophie. Und sie möchte jetzt gerade damit eine Verbindung bringen. Das ist so der Ansatzpunkt. Ja, und das ist hier wichtig, diese kognitivistische Alternative zu Emotivismus, also zur Theorie, die eigentlich nur eine subjektive Seite ausdrückt. Unsere Einstellung zu etwas, aber nicht den Grund, den rationalen Grund. Interessant auch noch hier, dass sie von Urteilen spricht. Moralischen Urteil, das ist für sie ganz wichtig, dieses Urteil. Das ist so dieser metaethische Zukunft. Das ist immer auf die Art und Weise fokussiert, wie wir urteilen über bestimmte Dinge.
Ich hätte eine Frage. Sagt der erste Satz eigentlich nicht in gewisser Weise, dass moralisch gut ist, dass es was nützlich ist, wenn man die Verknüpfung herstellt mit dem Eigennutz oder der Zweck?
Genau.
Ja, ehrlich gesagt, dann ist auch bei dieser ersten Frage jetzt schon angekreuzt, moralisch gut ist was.
Genau, das ist völlig richtig. Das war ja auch meine Ambivalenz. Also ich hatte mir dann auch gedacht, oh, die Frage ist eigentlich etwas zweideutig. Aber was ist das Entscheidende? Das Entscheidende ist ja, dass hier das gerade Gesichtspunkt im Bereich von Versprechen, dass sie die in eine Analogie bringen. Selbe Art von Verknüpfung mit Handlungsgründen haben, dass sie also jetzt nicht im platten Sinne so einen Utilitarismus entwickeln. Dazu hat sie einen zu starken Begriff praktischer Vernunft. Ja, also man könnte sagen, es ist so eine Analogie, der Nutzen muss berücksichtigt werden, aber es ist nicht nur instrumentelle Vernunft, sondern sie hat eine praktische Vernunft. Das ist das kantische Erbe. Könnte auch sagen, sie möchte Kant mit Mill in eine Verbindung bringen. Aber sie haben insofern recht, als der Nutzensbegriff nicht ganz klar ist. Ne? Und dass sie den doch recht stark macht. Ne? Ja? Aber ich meine, hier Eigennutz ist ja klar, das möchte sie natürlich nicht. Ne? möchte ich nur nicht eine Theorie des Eigennutzes entwickeln. Aber eben der Zweckmäßigkeit. Es muss stimmen, es muss der Lebensform angemessen sein. So wie Eulen eben gewisse Verhaltensweisen haben müssen. Das ist dann aber was anderes, diese Zweckhaftigkeit im Nutzen, als eine Nutzenmaximierung. Eine Lebensform kann so verfasst sein, dass sie zweckmäßig verfasst ist, teleologisch oder dass sie einfach funktioniert. Dann funktioniert sie aber innerhalb ihrer Gattung oder ihrer Art. Das ist die aristotelische Notwendigkeit. Aber was anderes ist es eben zu sagen, gut ist, was möglichst viel Nutzen bringt oder was viel Lust bringt. Das wäre dann nämlich wieder dieses Moore'sche Argument. Und das möchte sie ja auch nicht. Also dass man sagt, gut ist nur, was Nutzen bringt. Sie sagt, gut ist das, was Nutzen innerhalb einer Lebensform. Ich glaube, es ist entscheidend. Was gut ist, bezogen auf die Lebensform. Aber es ist ein guter Hinweis, dass der Nutzensbegriff nicht ganz klar ist. Wir sind einfach mal weiter in der Reihe. Die erste Reihe.
Wollen Sie aber? Die These dieses Kapitels lautet, dass ein moralisches Argument letztlich in Tatsachen des menschlichen Lebens gründet. Tatsachen, wie sie Ernst Comte anführt, wenn sie über das Gute spricht, das von der Einrichtung des Versprechens abhängt. Und wie ich sie anführte, als ich darlegte, warum es zur menschlichen Rationalität gehört, dass jeder sich besonders um die eigene Zukunft kümmert. In meiner Sicht steht daher moralische Bewertung nicht im Gegensatz zur Tatsachenbehauptung. Sie hat vielmehr mit Tatsachen einer besonderen Art zu tun. Genauso wie Bewertungen solcher Dinge wie Sehvermögen und Gehör bei Tieren sowie anderer Aspekte ihres Verhaltens.
Mhm, vielen Dank. Ja, hier kommt, glaube ich, nochmal sehr klar hervor, was ihr Versuch ist, was ihre These ist. Sagt sie ja auch jetzt hier. Wichtig ist hier, die Sache in meiner Sicht steht daher moralische Bewertung, also Normativität, das Sollen, nicht im Gegensatz zu Tatsachen behauptet, zum Sein. Sie hat vielmehr mit Tatsachen einer bestimmten Art zu tun, einer besonderen Art zu tun. Wie versteht sie das? Gegen welche These möchte sie sich jetzt hier, oder gegen welchen möglichen Vorwurf möchte sie sich hier abfassen?
Wahrscheinlich gegen den Wünschen sein sollen. Fehlschluss.
Genau. Also Hume sagte, häufig bemerke ich in der Philosophie, dass erst die Rede von Tatsachen ist, vom Sein, und dann plötzlich folgt eine Aussage über das Sollen. Und die folgt so, dass häufig nahegelegt wird, dass die Sollensaussage aus der Seinsaussage folgen wird. Also Übergang vom Sein zum Sollen. Oder von Tatsachen, Aussagen auf Normativaussagen. Und das ist problematisch. Ne? Sein bezieht nicht Sollen. Ja, das ist einfach nicht enthalten. Sein, Tatsachen, das sind Werte oder ja, Normativität. Normen. Ja, inwiefern folgt das Normative aus dem Diskutieren? Was ist jetzt Ihr Trick dabei? Was sagt sie? Wie will sie diesen Übergang leisten? Das ist eine Clou, ja?
Ja, wie gesagt, das ist schon eine Tatsache, eine besondere Art. Und ich denke, was damit gemeint ist, dass in den Tatsachen drin die Zweckmäßigkeit oder die Natur sozusagen eine Lebensform enthalten ist. Und die gibt dann auch schon drüber, wie diese Lebensform sein soll.
Genau, Stichwort aristotelische Notwendigkeit. Also ich würde sagen, eine Tatsache besonderer Art heißt, wir haben es mit natürlichen Formen zu tun. Ja, wie ich schon sagte, mit natürlichen Formen. Es ist nicht so, dass die Form, die es mit dem Sollen, so danach oder in anderen Bereichen, im Bereich der Vernunft, ins Spiel kommt, sondern Wir haben schon auf dem Bereich des Seins, haben wir schon, würde sie sagen, Formen, aristotelische Notwendigkeit, Kategorien, natürliche Arten, die nicht nur deskriptiv zu beschreiben sind, sondern, wie Sie sagten, die Zwecke haben, die eine Theologie haben, die gewisse Ausrichtung haben, von Natur aus. Das sind Tatsachen. Das ist eine Tatsache, dass dieses Tier so lebt und dass es diese Dinge erreichen muss, um leben zu können. Und dass diese Dinge gut sind für das Tier und diese Dinge weniger. Natürlich in Form von Normativität. Das ist jetzt Ihr Punkt. Und sie möchte also an dieser natürlichen Form von Normativität anknüpfen und die in einer gewissen Analogie, und wir müssen uns fragen, inwiefern es analogisch ist, mit dem moralischen Leben des Menschen in Verbindung. Das ist ja der Punkt. Es ist ein großer Schritt, sagt sie auch noch, von irgendwelchen Eulen oder sonstigen Lebensformen zu Menschen und deren spezifischen Gutsein. Und das ist hier wieder auch diese Frage der Leben, Lebensform, das kann dazu beitragen, den Übergang von Sein und Sollen zu überbrücken, zu bewerkstelligen. Würde sie sagen. Tatsachen einer besonderen Art, das ist hier das Entscheidende. Tatsachen einer besonderen Art. Und jetzt sagt sie genauso wie Bewertungen solcher Dinge wie Sehvermögen und so weiter. Das ist jetzt halt nicht so ganz klar, genauso wie. Ist es eine Analogie, ist es eine Struktur, Identität? Wie ist dieses genauso zu verstehen? Ich glaube, sie meint hier analogisch. Sie meint nicht genau im Sprechen. Lesen wir vielleicht mal weiter.
Ich denke, niemand würde etwas anderes mit einem Part darin sehen, dass mit dem Gehör eine Lücke etwas nicht in Ordnung ist, wie das Schreien ihres eigenen Küken nicht ausmachen kann. Ebenso wie mit dem Sehvermögen einer Eule im Dunkeln nicht sieht. Nicht weniger offensichtlich ist, dass es Bewertungen gibt, die auf der Lebensform unserer eigenen Spezies basieren. Bewertungen des Sehvermögens von Menschen, ihres Gehörs und Gedächtnisses, ihrer Konzentration und so weiter, die objektiv sind und Tatsachen zum Ausdruck bringen.
Vielen Dank. Was sagen Sie jetzt hier? Das sind jetzt erstmal nur funktionale Bewertungen. Ne? Also, ein Mensch kann gut hören, hat ein gutes Gedächtnis, eine gute Konzentration. Gut, dieses normative Prädikat ist gerechtfertigt, deswegen, weil es sich um etwas Lebendiges handelt, was gewisse Zwecke in sich hat, eine aristotelische Notwendigkeit. Eine Eule muss eben jagen in der Nacht. Wenn sie das nicht kann, wenn ihr dazu die Mittel fehlen, dann ist es für sie schädlich und nicht irgendwie akzidentell äußerlich schädlich, sondern sie ist in ihrer gesamten Existenz bedroht. Und das ist jetzt aber erstmal eine Analogie, eine wirkliche Analogie, eine wirkliche Entsprechung. Das gibt es natürlich auch bei Menschen. Auch ein Mensch muss gut sehen können und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt natürlich noch nicht genau diese moralische Analogie. Das ist dann nochmal ein weiteres Schritt. So verstehe ich sie jetzt hier. Es gibt eine direkte Entsprechung, auch der Mensch muss gewisse Fähigkeiten besitzen, ohne die er eben in seinem Lebensvollzug eingeschränkt ist, indem seine Lebensform eben beeinträchtigt ist. Aber das ist jetzt nicht diese eigentliche Lebensform, die sie im Sinne hat, weil sie ja sich der moralphilosophischen Dimension widmen möchte. Deswegen lesen wir vielleicht mal weiter.
Einige Urteile über Gut und Schlecht haben anscheinend eine besondere Grammatik, wenn sie Lebewesen betreffen, ob Pflanze, Tier oder Mensch. Das zumindest ist die These, die ich in diesem Buch verteidigen werde. Diese besondere Verwendung von Gut wird, meiner Einschätzung zufolge, leicht übersehen. Vielleicht, weil wir so viele Bewertungen anderer Art vornehmen. Zum Beispiel, wenn wir Unbelebtes in der Natur bewerten, wie etwa den Boden oder das Wetter, oder Artefakte, die von Menschen hergestellt werden, wie Häuser oder Brücken, oder von Tieren wie Vogelnester und Biberdämme. Gut wird in den zuletzt genannten Fällen, wie ich sagen möchte, in einem sekundären Sinne ausgesagt. Das gilt auch, wenn Lebewesen in Bezug auf Mitglieder einer anderen Spezies als gut bewertet werden. Nur auf diese abgeleitete Weise können wir von gutem Boden, gutem Wetter und so weiter sprechen, nämlich insofern so etwas mit dem Leben von Pflanzen, Tieren oder uns selbst zu tun hat.
Vielen Dank. Was meinen Sie jetzt mit diesem abgeleiteten Ziel? Wie verstehen Sie das jetzt? Ein sekundärer Ziel. Gut in einem sekundären Ziel. Geleitet Weise. Verstehen Sie das, ja? Mhm.
Ich denke, abgeleitet in dem Sinne, dass wir immer aus einer menschlichen Perspektive sozusagen bewerten, ob jetzt Wohnen gut ist. Mhm. Zum Beispiel die Menschen brauchen, weiß ich nicht, Kartoffeln zu überleben, wenn es alles anderes gibt. Wir brauchen Lebensmittel, sagen wir so, Agrargüter. Und ein guter Boden ist sozusagen Boden, wo Leben nahrhaft ist, dass sowas wachsen kann. Das heißt, nicht aus unserer Perspektive. Aber also wenn wir uns vorstellen würden, es gäbe keine Menschen auf der Erde, würde es keinen Sinn machen, von gutem Boden zu sprechen in dem Sinne.
Ja, das war ja auch Ihre These, Foods-These ganz zu Beginn, wo Sie sagten, sie hat einen Begriff von Gut, der nur sinnvoll ist, wenn wir Leben voraussetzen. Ja? Ohne Leben macht er keinen Sinn, dieser Begriff. Das war ja auch nicht. Sie hatten sich, glaube ich, nicht mehr.
Nee, das ist
auch dazu. Genau, man könnte jetzt auch sagen, dieser abgeleitete von, Sinn von Gut ist so ein ganz, ganz radikal instrumenteller Sinn. Ja. Natürlich muss man sich immer fragen, instrumentell gut für wen? Und da muss dann natürlich wieder das Interesse ins Spiel kommen, des Menschen, ohne die menschliche Lebensform. Gut, man könnte sagen, ein guter Boden ist natürlich auch gut für Tiere, aber die leben natürlich auch. Ne? Also ohne Leben stellt sich die Frage, ob dann überhaupt noch gut sinnvoll angewendet werden kann. Lesen wir mal weiter.
Wir schreiben gut in diesem sekundären Sinne auch Lebewesen zu, zum Beispiel den Exemplaren einer Pflanzenart, die so wachsen, wie wir es wollen, oder Pferden, die uns so tragen, wie wir getragen werden wollen. Artefakte wiederum werden oft schon in Bezug auf das Bedürfnis oder Interesse benannt und bewertet, dem sie vornehmlich dienen. Dagegen kann man natürliche Qualität, so wie ich sie definiere, nur Lebewesen selbst, Teilen, Eigenschaften und Vollzügen zuschreiben. Sie ist intrinsisch oder autonom, insofern die Zuschreibung von Gut unmittelbar von der Beziehung eines Individuums zu der Lebensform seiner Spezies abhängt. Auf dem unfruchtbaren Mars gibt es so etwas nicht. Und selbst im sekundären Sinne können Dinge auf diesem Planeten nur dann gut genannt werden, wenn wir sie auf unser eigenes Leben beziehen oder auf das von anderswo existierenden Leben.
Mhm. Vielen Dank. Sie erinnern sich an unseren Test von vorhin. Da kam eine Frage vor, die genau diesen Punkt betraf. Das ist doch, was dieser Punkt war. Ein Wort. Sie kamen gleich drauf und haben es richtig angekreuzt.
Natürliche Autonomie.
Genau. Genau, Autonomie. Intrinsisch Autonomie. Wie verstehen Sie das? Sie möchte also einen bestimmten Begriff von Gut, von Qualität, in einem primären Sinne verstehen, nicht in einem sekundären Sinne. Ist also dieser primäre Sinn von Gut zu verstehen?
Vielleicht an dem Beispiel plausibilisiert, man ist in einem, also ein Mensch ist mit einem Löwen in einem Käfig eingesperrt und es werden die Zähne, also die scharfen Zähne des Löwen bewertet. Sekundär gut verstanden, wäre es schlecht eigentlich für den Menschen, dass sozusagen dass der Löwe scharfe Zähne hat. Mhm. Aber im primären Sinne ist es gut, dass dieser Löwe scharfe Zähne hat, weil im sekundären Sinne ist es eben aus Perspektive des Menschen sozusagen, also relativ zur Lebensform des Menschen. Im primären Sinne geht Form des Löwen sozusagen.
Genau.
Und da ist es eben, die Funktion der Löwe ist ein Raubtier. Und damit ist es eben funktionell gut, scharfe Reißzähne zu haben.
Genau, also das wäre dann die Beziehung eines Individuums zu der Lebensform seiner Spezies. Das wäre dann Löwe, Zähne zur Spezies, Jagdtier wäre dann so. Lebensform wäre dann Jagdtier oder sowas. Ne? Jagdtier. Säugetier, jagendes Säugetier. In bestimmten Situationen im Sinne von eher Savannen oder so. Löwe kann ich auf den Berggebieten jagen. Ein Löwe nicht. Ein Schneeleopard schon. Müsste man halt genau jetzt differenzieren. Auf dem unfruchtbaren Mars gibt es sowas nicht. Selbst im sekundären Sinn sagt, sie können Dinge auf diesem Planeten nur dann gut genannt werden, wenn wir sie auf unser eigenes Leben beziehen. Also offensichtlich gut hat was zu tun mit der Verbindung, mit der Beziehung eines Individuums zu seiner Lebensform. Das ist doch schon mal jetzt hier eine interessante These. Also vergleichen Sie das mal mit Kant. Und das ist jetzt hier noch nicht der moralische Sinn, hier ist es nicht von Moral die Rede. Aber Kant hatte das ja sehr strikt unterschieden. Diese Unterscheidung bei Kant können wir auch mal ganz kurz nochmal hier uns in Erinnerung rufen. Sie kennen sicherlich die Grundlegung zur Metaphysik. Ganz zu Beginn sagte, gut ist allein ein guter Wille. Guter Wille. Er sagt aber, es gibt noch eine andere Bedeutung für Gut. Ja, was irgendwie die Talente des Geistes, sagt er, glaube ich. Und was sonst noch alles irgendwie gut genannt werden kann. Intelligenz, solche Dinge. Die sind nicht absolut gut, sondern sie sind nur in Beziehung auf einen Zweck. Also Kant hat die Tendenz zu relationales Gut und relationalen Bedeutung von Gut eher als was Sekundäres als es. Gut für, gut zu einem bestimmten Zweck, ist für Kant etwas, was nichts mit Moralität zu tun hat. Gut ist, im moralischen Sinne ist für Kant ein Gut, was in sich intrinsisch einen Wert hat, an und für sich. Und Food scheint jetzt hier etwas von Kant abzugrenzen, weil sie wieder so einen dritten Weg einschlägt. Sie sagt, es gibt so einen sekundären Sinn von Gut, das wäre vielleicht dieser Sinn, den Kant sekundär nennt, Mittel Zweck, für irgendwann ein externes Ziel. Aber Food hat noch einen Zwischenfall, den man auch so als Leben, diese Zwischenbereich, das Leben beziehen könnte, nämlich Gut hinsichtlich des Verhältnisses eines Individuums zu seiner Lebensform. Und wenn wir in diesem Sinne von Gut sprechen, wäre es ein ernstzunehmendes Gut, ein primäres Gut, was eine Autonomie hat, während Kant ja von autonomen Gut nur sprach, wenn es um das Gut an sich geht. Gut ist allein ein guter Wille. Das war dieses intrinsische bei Kant. Und das war überhaupt nicht relational gedacht, das war absolut immanent gedacht. Gut ist, was an und für sich gut ist, was logisch widerspruchsfrei ist im moralischen Sinne. Das ist für Kant gut im primären Sinne. Und sie sagt jetzt, nein, es gibt einen tatsächlich primären Begriff von gut oder ja, oder intrinsisch, das wäre so Kant guter Wille allein, wenn es doch eine gewisse Relation hat, nämlich das Individuum zur Lebensform. Das ist also auch eine Abweichung von Kant. Eine Ergänzung, könnte man sagen. Ja. Lesen wir mal vielleicht noch weiter. Wollen wir in der Reihe einfach weiterlesen? Ja?
Ja, wir werden selbstverständlich überlegen müssen, warum natürliche Qualität und natürlicher Defekt nur Lebewesen zukommen und nicht andere Dinge in der Welt um uns herum, die steigen und stören. Was hat es mit dem Lebewesen auf sich, dass wir ihn gut auf eine besondere Art und Weise zu schreiben? Warum kann man nicht in demselben Sinne zum Beispiel die Zuläufe von Flüssen nennen, wenn sie so beschaffen sind, dass der Fluss sein natürliches Verlaufsmuster vom Hochland bis zu einem See bzw. Meer durchhalten kann?
Vielen Dank. Ja, das ist die Frage, die auch vorhin schon auftauchte. Bei Flüssen offensichtlich nicht diese primäre Verwendung von Gut. Warum nicht? Was ist der Grund? Sie hat es eigentlich schon gesagt. Genau, oder Fluss, genau,
Fluss könnte fließen, auch wenn es keine Lebewesen gäbe. Und es geht immer darum, dass das Leben einen Bezugspunkt darstellt.
Und natürlich lebt der Fluss jetzt. Das wäre diese abgeleitete Sitte. Lesen wir vielleicht weiter.
Vielleicht denkt man, die in den vorigen Absätzen angesprochenen Themen seien zwar für sich genommen interessant, aber von keinerlei Bedeutung für die Moralphilosophie. Genau das will ich bestreiten. Ich bin überzeugt, dass Bewertungen von Lebewesen dieselbe logische Grundstruktur und denselben logischen Status haben, trotz all der Unterschiede, die zwischen der Bewertung von Pflanzen und Tieren, ihren Teilen und Eigenschaften einerseits und der moralischen Bewertung von Menschen andererseits bestehen. Ich meine, man muss die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass moralischer Defekt eine Form des natürlichen Defekts ist. Von Defekten bei subrationalen Lebewesen nicht zu verschieden, wie gewöhnlich angenommen. Bevor ich aber weitere Argumente für diese Möglichkeit vorbringe, diskutiere ich gut als natürliche Qualität bei subrationalen Lebewesen.
Peter, ja, jetzt hier ist eigentlich diese Kernaussage enthalten, obwohl sie noch nicht näher darauf eingeht. Sie möchte also weg von dieser These, dass Gut mit Bezug auf Lebensformen, dass das moralisch irrelevant ist. Das war ja so Kants Gedanke ungefähr. Ne? Gut ist allein ein guter Wille, hat mit dem Leben jetzt erstmal nichts zu tun, aber mit der Natur nicht. Und sie möchte gerade dagegen argumentieren. Ja, ich bin überzeugt, sagt sie Zeile 3, dass Bewertungen von Lebewesen dieselbe logische Grundstruktur und denselben logischen Status haben, trotz all der Unterschiede zwischen Bewertung von Pflanzen und Tieren, ihren Teilen und Eigenschaften einerseits und der moralischen Bewertung von Menschen andererseits bestehen. Das ist eine starke These, wirklich.
Ja? Ich hätte eine Frage. Angenommen, wir kaufen dieses Argument und sagen, ja, gut, ist immer relativ zu Lebensformen und nur Lebensform oder Lebewesen würde sich gut nicht kaufen lassen. Mhm. Das Problem, was sich da ergibt, ist natürlich die Definition von Lebewesen. Also ein Vorzug von Kants Herangehensweise wäre zu sagen, es ist ganz klar, dass nur Lebewesen, die einen rationalen Bezug oder autonomen Willen haben, die können moralisch gut handeln oder nur denen kann absolut Gutes zugeschrieben werden, sozusagen. Tiere, bei Tieren eben nicht, weil sie eben in diesem Bereich der Natur fallen, das eben fremdbestimmt ist. Jetzt könnte ich aber zum Beispiel, also Sie hat ja vorhin zum Beispiel vom Fluss genannt, das ist irgendwie offensichtlich, dass das kein Lebewesen ist. Aber wir können ja jetzt weiter fragen, sozusagen bei Tieren oder Pflanzen oder gehen noch weiter runter, Bakterien oder Viren. Also aus biologischer Sicht sind, glaube ich, Viren werden auch nicht als Lebewesen.
Nee, es sind keine Organe, es sind keine Organismen.
Ja, aber irgendwie haben sie doch, irgendwie weiß ich nicht.
DNA haben sie.
Die haben halt genetisches Material und sie können sich vermehren und so weiter. Kann man da dann auch irgendwie von Gut im Sinne von einer Lebensform sprechen und so weiter? Das wird
genau.
Ein bisschen diffuser.
So ist es, glaube ich, richtig. Sie hat ein Problem, dass sie ihren Lebensbegriff nicht genau erstmal definiert hat. Sie kommt dann auch ein bisschen später drauf. Aber Leben ist natürlich extrem vieldeutig. Ne? Ich gebe ein Seminar in diesem Semester zum Thema Animalismus. Animalismus als Theorie der Person. Und die Vertreter des Animalismus sagen ganz einfach Organismus. Ja? Stoffwechsel, klares abgeschlossenes System, Wechselwirkung, Lebenskontinuität im Sinne des Organismus. Und da haben wir dann so ein Problem. Ja. Sie scheint offensichtlich Leben im Sinne der aristotelischen Notwendigkeit zu verstehen, im Sinne der natürlichen Art. Natürlichen Art. Und ich glaube, dass dieser Begriff weiter ist als nur Organismus. Ich glaube, dass, das ist eine Vermutung, dass Viren darunter fallen würden. Aber man kann natürlich Viren jetzt schlecht zum Interesse unterstellen. Das ist die Frage, wie viel man das kann. Ne? Aber eine gewisse Zielrichtung gibt es ja schon. Ne? Reproduktion, es gibt diesen Grenzfällen. Ne? Also eine berechtigte Frage. Zu Kant würde ich noch sagen, für Kant ist moralisch nur ein Vernunftsubjekt. Er geht so weit, dass er sagt, im Leben hat es eigentlich gar nichts. Ein vernünftiges Subjekt. Und vernünftige Subjekte, die existieren. existieren die nach Kant prinzipiell überzeitlich, überräumlich. Das ist ja das Problem. Wir als Vernunftsubjekte sind gar nicht zeitlich zu denken. Insofern wie wir moralisch sind, sind wir gerade nicht zeitlich und räumlich gebunden. Dann stellt sich natürlich die Frage, inwiefern können wir überhaupt Subjekte sein oder Individuen sein, wenn wir nicht räumlich und zeitlich gebunden sind? Wie sollen wir individuiert werden als moralische Subjekte? Das ist ein Riesenproblem bei Kant. Offensichtlich doch mit unserer Natur. Also man muss sich dann die praktische Vernunft vorstellen, irgendwie instanziiert in Raum und Zeit durch Körper. Aber es ist ganz völlig unklar, wie man das vorstellen muss. Kant sagt, es gibt einen intelligiblen, sensiblen Charakter, diese Kennwiderschein zwei Weltenlehre. Wie das miteinander zusammenhängt, das ist sehr schwierig. Aber der Lebensbegriff spielt für Kants Moralphilosophie wirklich keine Rolle. Und das ist der entscheidende Fortschritt, sage ich jetzt mal, bei Philippa Foot, weil einfach ihr Moralitätsbegriff mit unserer Lebenswirklichkeit viel mehr zu tun hat als bei Kant. Bei Kant ist es doch ziemlich abstrakt. Die Frage ist überhaupt, ob Kant seine Moralphilosophie ontologisch denken möchte, also seinsmäßige Bestimmungen aussagen möchte über moralische Akteure, oder ob das Ganze bei Kant hier transzendental zu denken ist, also im Sinne der Bedingung der Möglichkeit von etwas, als ein Reflexionsbegriff. Wie müssen wir denken, um Moral denken zu können? Also was müssen wir voraussetzen? Was sind die Bedingungen der Möglichkeit für Moralität? Dann wird es ja gut, wenn wir das haben wollen, diese Moralität, dann müssen wir das und das annehmen. Daraus folgt aber nicht, dass es das da gibt. Das hat ja so einen hypothetischen Status. Das ist alles ziemlich unklar. Auch die Frage, wie gesagt, will Kant nur eine Erkenntnistheorie, eine Epistemologie des Moralischen entwickeln oder eine Ontologie? Ich glaube eher das Erste. Möchte keine Aussagen über die Welt als solche machen, obwohl er Thesen hat, die sagen, in der Moralität werden wir uns gerade der Objektivität bewusst. Der kategorische Imperativ ist ein Faktum, der von einer Tatsache. Also hier wieder Tatsache, sein und sollen. Den Übergang vom Sein und Sollen gibt es bei Kant auch, nämlich im Faktum der Vernunft, wie er es nennt. Der kategorische Imperativ mit seinem Gebotscharakter, der macht sich wirklich fast schon empirisch bemerkbar. Empirisch vielleicht der falsche Sinn, aber der hat eine eigentliche Wirklichkeit, die faktisch ist, die vielleicht nicht empirischer Wirklichkeit ist, aber die damit konkurrieren kann. Ich würde Kant sagen, Faktum der Vernunft, das Sollen wird real. Also wir finden das auch bei Kant, aber das ist ein Riesenproblem, sich das dann, das dann als etwas Lebendiges vorzustellen, was unserer Realität gerecht wird. Das ist ein Problem bei Kant. Ja. Und hier sagt sie wirklich dieselbe logische Grundstruktur. Ja. Dieselbe logische Grundstruktur. Dieselbe logische Status. Bewertung von Lebewesen. Wie Bewertung moralisch, moralische Bewertung von Menschen. So starke These. Lesen wir weiter, vielleicht bei Ihnen.
Im zweiten Kapitel aufgedeckten begriffliche Muster würde ich Muster natürlicher Normativität nennen. Die nächste Frage ist, finden wir dieselbe Urteilsstruktur, wenn wir zunächst von Pflanzen und Tieren zu Menschen übergehen und dann von der Bewertung menschlicher Eigenschaften und Vorzüge im Allgemeinen Bewertung des Willens im Besonderen.
Also jetzt haben wir hier das Programm jetzt von ihr vorgegeben. Sie möchte in mehreren Schritten sich dieser Frage widmen. Geht denn, wenn Sie nochmal sagen, wie ist dieser Schritt, wie sind diese Schritte zu denken bei ihr? Drei Schritte. Also sagt natürliche Normativität. Gini Moore würde entsetzt sein. Das wäre in einem Widerspruch sich. Natürliche Normativität. Und sagt drei Schritte, drei analogische Sphären. Zuerst haben wir hier bezüglich der Urteilsstruktur Pflanzen und Tiere. dann findet der Übergang statt zum Menschen. Natürlich die Frage, der Mensch, insofern er auch ein Tier ist. Aber Sie sehen, Pflanzen und Tiere sind ja keine Artbezeichnung. Mensch dagegen scheint eine Artbezeichnung zu sein. Spezies. Pflanze ist keine Spezies. Ordnung, Gattung, ich weiß nicht, aber das ist was viel Allgemeineres. Ja. Ist kein sortal, ist auch der Begriff sortal, also ist etwas eine individuierbar unter, im Sinne der Substanz zu denken. Mensch schon, Menschen sind Substanz. Gut, man könnte sagen, ja, es ist auf jeden Fall ein Artbegriff und das sind keine Artbegriffe. Es gibt Tierarten und so weiter. Ja. Ein bisschen unklar. Und jetzt sagt sie drittens hier noch, sagt sie, da betrachten wir im letzten Zug, betrachten wir den Willen als im Besonderen. Wille. Das ist interessant, weil sie ja da ganz wie Kant eigentlich vorgeht. Ne? Sie sagt, also Kant sagt, gut ist alleine guter Wille. Wir hatten im Quiz einen Punkt, wo die Frage danach war, was ist gut? Und wir hatten eine Option, ein rational bestimmbarer Wille. Das sehen Sie sich noch vorhin. Also, sie möchte auch wie Kant zum Willen vordringen. Sie möchte aber nicht den Willen wie Kant zu diesem ganz anderen, dem bloß instrumentellen, guten Willen, ne, allem anderen entgegensetzen. Sie möchte eher sich dahin entwickeln. Sie möchte analogisch, Schritt für Schritt, im Leben anfangen, das ist ja das Leben allgemein, ein besonders ausgezeichnetes Leben der Mensch und dann zu dieser eigentlichen Instanz des Guten. Also da sieht man, glaube ich, sehr deutlich, wie sie Kant mit Aristoteles verbinden möchte. Sehen Sie das ähnlich oder haben Sie da andere Vorschläge bezüglich der Klassifikation? Möchte ich Sie ein, zu diesem Übergang hier von wie Sie hier das Muster, also der Formen. Selbe Urteilsstruktur, Pflanzen, Tiere, Menschen, Grüne.
Ja. Ich finde, da wechselt sich die Kategorien, weil Wille gar nicht in dieselbe Ast. Ist ja kein Lebewesen, wie die anderen.
Wille, gell? Ja. Richtig. Genau. Völlig richtig, ja. Und die Frage ist auch, ist der Wille natürlich? Kant würde sagen, nein, der Wille ist nichts Natürliches. Er ist ein Vermögen. Er ist ein Vermögen, kann man sagen, der Wille ist ein Vermögen. Aber die Frage, wo der Wille hingehört, das ist eine riesige Debatte. Weil es gibt Stellen, wo Kant nahezulegen scheint, dass der Wille nichts anderes als die praktische Vernunft ist. Der gute Wille ist die reine praktische Vernunft. Also der Wille als Rationalität oder als rationales Vermögen. Ja, das würde ja wieder zu Food passen. Rational bestimmbar. Der Wille insofern rational bestimmbar ist. Nur ist es ja auch bei Kant so, dass der Wille nicht nur rational bestimmbar ist, sondern der Wille ist eben auch heterogen bestimmbar. Durch Neigung und so weiter. Es scheint also so zu sein, dass der Wille zwischen Natur und Vernunft gelegen ist bei Kant. Und das würde jetzt wieder Food unterstützen, Foods These stützen, weil wenn der Wille weder zur Vernunft zu zählen noch zur Natur zu zählen, weil er sich ja von beiden bestimmen lassen kann, dann liegt es nahe, ihn auch in die Mitte zu nehmen und in eine gewisse Analogie zum Leben zu bringen. Nur das, was lebt, kann wollen. Ist es nicht plausibel? Nur das ist teleologisch strukturiert, was ein Willen hat, was sich Zwecke setzen kann. Wille als Vermögen der Zwecke ist ein Vermögen von Lebewesen. Und die Rede davon, dass der Wille bestimmbar ist, sowohl von Natur als auch von Vernunft. Auch wenn kann manche Stellen sagen scheint, dass Wille und Vernunft dasselbe ist, aber ich spreche wieder von dieser doppelten Definierbarkeit, deutet darauf hin, dass der Wille, der Wille eben hier in einer anderen zum Leben gebracht werden muss, dann hätte Food wiederum auch Kant auf ihn sein. Wille muss auf Leben bezogen sein. Natürlich würde Kant sagen, ein Tier hat keinen Willen. Also nicht alles, was lebendig ist, hat ein Willen. Es gibt manche Lebensformen nach Kant, die keinen Willen haben. Wie Kant jetzt Willen versteht. Tiere nicht. Nur der Mensch. Aber wenn wir einen Willen haben, dann können wir daraus schließen, dass da irgendwie ein Leben vorhanden ist. Sie schon eher. Also sie scheint sich hier doch von Kant zu unterscheiden. Ja. Für sie ist Lebensform, für sie sind Interessen, für sie sind Zwecke doch viel wichtiger als für Kant. Auch wenn Kant in der Kritik der Urteilskraft den Zweckbegriff aufs ganze Leben ausdehnt. Aber eben nicht nur unter moralischen Gesichtspunkten. Food macht das jetzt hier. Also die Tiere, sagt sie auch hier, Pflanzen und Tiere, die werden unter dem Begriff des Willens oder von dem Horizont des Willens, eines rational bestimmbaren Willens betrachtet. Auch wenn sie wohl nicht sagen würde, dass Tiere einen rational bestimmbaren Willen haben, das würde sie vielleicht nicht sagen. Aber Tiere haben eine ganz starke analogische Struktur. Und Lebewesen haben analogisch zumindest auch die Struktur des vernünftig bestimmbaren Willens. So scheint sie mir hier zu argumentieren. Wir müssen aber mal weiterlesen. Genau, gehen wir vielleicht eine Reihe weiter. Genau, wollen wir hier weitermachen? Achso, ja, richtig.
Welche Unterschiede und Ähnlichkeiten finden wir nach diesem Übergang? Mit dem Wechsel des Gegenstandes wird es natürlich eine gewaltige Zunahme von Bewertungshinsichten geben, schon deshalb, weil menschliches Leben so viele und so verschiedenartige Aktivitäten umfasst. Menschen tun eben so viele unterschiedliche Dinge. Diese Vielfalt verdient jedoch für sich genommen vom Standpunkt des Philosophen aus noch nicht das größte Interesse. Vorausgesetzt, dass wir als Philosophen die begriffliche Struktur der Bewertung verstehen wollen und nicht alle Töne und Farben der belebten Welt. Wir werden also zum Beispiel nicht entdecken wollen, worin das Gute im Falle der Tätigkeit des Hausbaus im Unterschied zu der des Nestbaus besteht, sondern vielmehr, was die Qualität der Ausführung dieser und ähnlicher Tätigkeiten mit der Lebensweise und dem Wohl unserer eigenen Spezies.
Vielen Dank. Gibt es hier noch eine Ergänzung zu dem, was wir hier bereits notiert haben? Sind Sie da noch so zusätzlich? Sie scheint sich jetzt hier, wie mir scheint, auf diesen Übergang hin zu beziehen von diesen verschiedenen Stufen hier. Pflanze, Mensch, Wille. Sie sagt, es gibt natürlich eine gewaltige Zunahme von Bewertungshinsichten, weil ein menschliches Leben im Gegensatz zu tierischen verschiedenartige Aktivitäten umfasst. Genau, oder das Entscheidende ist, glaube ich, hier die Qualität. Also Sie sagen das abstrakt, aber hier, was die Qualität der Ausführung. Das hier.
Ja. Ich habe eine Frage. Wir waren ja vorhin bei Normativität. Und jetzt geht es vom Willen eigentlich ja über zu den Aktivitäten, das heißt zur Handlung. Und dann, also macht jetzt zusammen eine Handlung fest, um dann wieder irgendwo so eine kleine Schleife zu machen, um dann doch nach der Qualität des, ja, der Handlung zu fragen oder des Willens, der die Handlung bestimmt.
Ich glaube, dass eben hier, Sie haben schon recht, um ein Haus zu bauen, muss ich auch einen Willen haben. Aber das ist nicht dieser Wille, den sie hier meint. Das ist nicht der rational bestimmbare Wille, wie er ihr moralisch vorschwebt. Ein Haus zu bauen ist moralisch irrelevant, also indifferent.
Bleibt sie jetzt beim Willen oder geht sie auf die
glaube, dass diese Beispiele hier von Hausbau und Nestbauen eben noch nichts mit dieser Stufe hier zu tun hat, dem Willen, der dritten, weil sie ja gleich im gleichen Zug von Nestbau spricht. Das wäre dann wohl hier noch hier anzusiedeln, ja, scheint mir. Diesen ganz instrumentellen Sinne, der noch nicht dieser rational bestimmbare Weg ist.
Weil es ja diese Klammer über Pflanzen und Tiere und Mensch, und jetzt geht es ja also auf die Aktivitäten.
Mhm.
Was ja jeweils beide Kategorien jetzt abdecken soll.
Mhm. Mhm.
Und jetzt ist die Frage für mich, ist sie jetzt bei der Aktivität und macht da alles dran fest und versucht die Rückkopplung zum Willen zu kriegen, oder wie muss man das verstehen?
Mhm.
Weil mein Drucker ist nämlich hier an der Ecke.
Ah ja. Ja, wir müssen einfach weiterlesen. Sie wird sich da jetzt hocharbeiten,
okay,
zu diesem Willensbegriff. Aber es war noch eine andere Meldung hier. Sie haben sich noch gemeldet?
Ich habe gedacht, dass zum Beispiel hier früher auf dem Gespräch was gut ist. Vielleicht meinte das ja auch wieder. Die Tätigkeit, die eben von Tier oder Mensch als gut bezeichnet wird, wenn sie funktioniert.
Ja, aber das wäre dann noch nicht dieser Wille, wie er ihr eben vorschickt. Das wäre dann hier bei 1 und 2. Scheint mir. Also dieser wirklich moralische Wille ist hier noch nicht im Spiel. Lesen wir mal weiter. Wollen Sie lesen?
Die Frage ist also, ob Eigenschaften und Vollziehung von Menschen in Bezug auf ihre Rolle im menschlichen Leben gemäß dem Schema der natürlichen Normativität bewertet werden können, das wir bei Pflanzen und Tieren entdeckt haben. Dafür spricht, dass sich ein bestimmtes Netzwerk von Begriffen wie Funktion und Zweck bei der Bewertung aller Arten von Lebenslebewesen einschließlich des Menschen findet. Es ist selbstverständlich möglich, dass die Bedeutung von Wörtern wie Funktion und Zweck verschieden ist, wenn von Eigenschaften und Vollzügen der Pflanzen und Tiere einerseits und von solchen der Menschen andererseits gesprochen wird. Es scheint aber von Bedeutung zu sein, dass es eine bestimmte Form von Erklärung, die technologische Erklärung gibt, die auf die in beiden Fällen die Vorstellung von Funktion und Zweck bezogen ist.
Vielen Dank. Also theologische Erklärung, das ist so Ihr Ansatzpunkt. Sie fragt jetzt hier, eigentlich ist doch ein großer Unterschied zwischen funktionierenden Tieren oder zweckhaft strukturierten Interessen von Tieren, also Tieren und solchen von Menschen. Ja, das ist ja auch so Kants Argument so ein bisschen gewesen. Aber sagt nein, wenn wir es unterbrechen, dann ist es beide Male letztendlich hier die teleologische Erklärung. Die, also die Urteilsweise, wir urteilen trotz aller Unterschiede analogisch oder strukturgleich. Es geht um Zwecke, Ziele, die sich beide setzen. Aber da sind wir auch, wie mir scheint, nur bei 1 und 2 und nicht bei dem Willen, um auf Ihre Fragen einzugehen. Hier ist dieser Wille noch nicht selbst thematisch.
Aber sie geht ja auf Vollzüge hier in dem Text. Und Vollzüge beinhalten ja immer Wille.
Schon, Eindruck, ne? Ja. Aber eben noch nicht dieser Moral. Ich denke, dass eben, wenn sie über den Willen spricht hier, dass sie dann hier eben vom moralischen Willen auch. Das scheint so dieser Hintergrund zu sein. Also dieser kantische Wille, der scheint der Hintergrund zu sein. Und der ist hier noch nicht thematisch. Hier geht es nur um Zweckhaftigkeit. Gut, dann lesen wir mal weiter. Wollen Sie lesen?
Ja. Wenn wir darüber nachdenken, was gut ist für ein Individuum, im Unterschied zu seinen guten Verfassungen, womit wir bei der Einführung des Nützenbegriffs begonnen haben, dann müssen wir tatsächlich anerkennen, dass sich das, was gut für den Menschen ist, von der Unterschied ist. Was gut für ein Pflanze bzw. ein Tier ist. Dort verweist der Blick auf den Erfolg im Zyklus von Entwicklung, Selbsterhaltung und Fortpflanzung. Das Wort des Menschen ist für gerne wird. Dennoch halte ich daran fest, dass eine gemeinsame betriebliche Faktor besteht. Denn eine Naturgeschichte haben wir nicht nur im Falle von Pflanzen und Tieren, sondern auch im Falle von Menschen. In beiden Fällen beschreibt die Gründe bauen Hause, die sich vergleichen lassen mit Bürgerhaben wieder und bauen Nester. Und so gibt es auch Aussagen, wie Menschen ihren Kriegen ein und erkennen Rechte an. Um zu bestimmen, was in Frage für den Charakter, Disposition und Willensentscheidung gut und schlecht ist, müssen wir bedenken, was gut für Menschen ist und wie Menschen leben. Das heißt, welche Art von Lebenswesen der Menschen ist.
Vielen Dank. Ja. Jetzt geht es jetzt etwas näher auf diese Analogie ein. Und entscheidend scheint mir hier zu sein, dass ich sage, das Wohl des Menschen ist sui generis. Unterschied zu Tieren und Pflanzen. Und hier scheint sich schon die moralische Dimension mit reinzubringen. Scheint mir so ihr Argument zu sein. Also, wenn wir von Wohl sprechen, von dem Zustand, der erreicht werden soll, Optimalfall, also aristotelische Notwendigkeit, bezogen auf den Menschen, dann scheint sie zu argumentieren, dass dazu noch eine moralische Dimension mit hinzugedacht werden muss. Wir können nicht vom Wohl des Menschen sprechen, wenn wir nicht dieses Wohl auch im Sinne von moralisch gut verstehen. Und das scheint nach ihrer These den Menschen von Pflanzen und Tieren zu beschreiben. Also es gibt einen komplexeren Begriff des Wohlergehens. Und dementsprechend sind auch die ganzen theologischen Strukturen, aristotelische Notwendigkeit, eben von einer anderen Normativität, nämlich von einer moralisch informierten Normativität, als es bei Tieren der Fall war. Das scheint mir so Ihr Argument zu sein. Haben Sie noch weitere Punkte, die hier wichtig sind?
Bin ich ein bisschen am Überlegen, ob nicht auch Tiere Regeln einführen und in ihrer Gesellschaft Rechte akzeptieren. Mhm. Also das gibt es ja bei Fachordnungen oder Gruppentieren oder bestimmte Funktionen, die einem zugeschrieben werden. Das ist dann nicht so ausschließlich.
Mhm. Ja, da das hängt jetzt eben wieder die Frage, inwiefern das bei Tieren diese Regeln instinktiv bedient sind, oder eben auch Freiheit basieren. Aber Sie haben schon recht, es gibt schon bei Tieren sehr, sehr komplexe Ordnungen. Ne? Nur, wenn Sie jetzt hier diesen Satz mit Menschen führen Regeln ein, kein Recht haben. Nein, Sie haben schon recht. Ein Tier, was erkennt, dass es das Schwächere ist. Ne? Wenn es einen Revierkampf hat, dann wird das auch irgendwie geklärt und das Tier, ich sage jetzt nicht, dass es es anerkennt, aber es hat irgendwas verstanden, dass es das nicht nochmal versucht. Ja. Die Frage ist wirklich, sie scheint ja hier tatsächlich so eine qualitative Unterscheidung hier zu Differenz zu ziehen. Oder anders gefragt, können wir mal darüber diskutieren, meinen Sie, dass zum Wohl von Tieren auch ein bestimmter Begriff von Moralität. Das wird aber jetzt mal eine interessante Diskussion. Damit eine Tierart gut, im vollen Sinne gut existieren kann, müssen wir uns dazu moralische Situationen denken, ohne deren Einhaltung das Tier nicht so gut leben kann. Jetzt nicht mit Bezug auf die Menschen, das ist klar. Wir sollen Tiere nicht in Käfigen halten. Am besten Freilandtiere, am besten vielleicht sogar Vegetarier, aber das ist ein anderes Thema. Aber wenn es jetzt um das Tier an sich geht, müssen wir dazu irgendwelche moralischen Strukturen annehmen, wenn wir uns das Tier in seiner Art vorstellen. Ja?
Also ich glaube jetzt nicht, dass man davon ausgehen kann, dass sich ein Tier nach moralischen Strukturen verhält, die irgendwo auch akzeptieren könnte, weil Tiere in der Regel einfach von Instinkt und auch durch Konditionierung ja auch geprägt werden in ihrem Verhalten. Und der Mensch hat aber eher die Möglichkeit, ja eine andere Erkenntnis zu haben über sich selbst, über andere. Also er kann sich selbst reflektieren und das kann das Tier wahrscheinlich nicht
machen. Könnt ihr jetzt mal an spezielle Tiere denken, jetzt vielleicht jetzt nicht Ameisen oder so, da ist es glaube ich nicht offensichtlich, aber denken wir doch mal an Schimpansen oder so.
dokumentiertes schlechtes Gewissen, verhält sich auch so und kann also durchaus irgendwo den Unterschied machen.
Vielleicht dazu?
Aber das ist ja weniger, also ich habe selber einen Hund gefragt, möchte man immer sowas attestieren wie ein schlechtes Gewissen, aber das passiert ja eher auf der Konditionierung darauf, dass der Hund ganz genau weiß, okay, wenn ich reingepinkelt, das bekomme ich geschimpft.
Genau, also immer dann, wenn ich das gemacht habe, oder in den meisten Fällen folgte Entzug von irgendwas oder Sanktionierung. Das heißt, der Hund würde sich selbst dieses Gesetz nicht geben. Er würde das Gesetz gegeben kommen von...
Kein Vernunftgesetz.
Genau, genau. Also er würde sich selbst das auch nicht setzen, das Gesetz. Er würde nie auf die Idee kommen, dass er... Also die Frage ist, finden wir irgendwelche Gesetze, die sich Tiere geben, die über das bloße Instinktverhalten hinausgehen? Das ist die Frage. Und Sie scheinen zu sagen, zur menschlichen Art gehört es, dass gerade solche Gesetze erlassen werden und dass die gerade auch für die Art Mensch, für das spezifische Leben des Menschen entscheidend sind. Jetzt müsste man sich halt überlegen, gibt es gewisse Tiere, für deren Wohlergehen eben solche moralischen Normen wirklich wichtig sind? Und da würden mir jetzt eben höchstens Schimpansen einfallen oder Delfine. Ich kenne jetzt diese Lebensform nicht so gut, aber selbst bei Schimpansen hat man solche Sachen noch nicht festgestellt, dass die sich solche... Ich meine, es gibt gewisse Sozialstrukturen, das sicherlich. Ne? Aber Sozialstruktur ist ja was anderes als moralische Struktur, moralische Ordnung. Ne?
Ich habe neulich was gehört von Krähen, die sich totstellen, wenn sie irgendwas besonders Gutes gefunden haben und stellen sich tot, damit andere Tiere meinen, was bei der Republik das ist vergiftet, das sollte man besser nicht tun.
Das traue ich.
Unmoralisch im
Ach so, oh, ach so, okay. Ja, ich gebe Ihnen recht, das ist interessant. Also Krähen sind ja extrem intelligente Tiere, die können ja unglaubliche Dinge. Und die sind also sozusagen sehr gewieft. Und dass sich eine Krähe totstellt, heißt, sie versucht die anderen zu täuschen. Das ist ein Täuschungsmanöver, das ist dann aber dann auch doch im Sinne der instrumentellen Intelligenz zu denken. Also besonders instrumentell, aber die Frage ist, ob es sich um eine moralische Vernunft handelt. Es hat natürlich aus unserer Sicht schon moralische Implikationen. Aber haben Sie schon mal erlebt, dass eine Krähe sanktioniert wurde, dadurch, dass sie sich, oder können Sie sich das vorstellen, dass Krähen sanktioniert wurden, weil sie sich totgestellt haben?
Es gibt unter Tieren schon, dass sie sanktioniert werden, wenn sie irgendwas machen, was in die Gruppe nicht passt.
Ja.
Hm? Ich glaube, eine Intuition scheint zu sein, dass eine notwendige Bedingung von Moralität die Autonomie ist. Das scheint ja auch Kant wirklich so zu übernehmen. Kann sein, dass Tiere irgendwelche sozialen Strukturen haben oder kommunizieren können oder vielleicht höhere kognitive Prozesse irgendwie haben. Aber solange freier Wille und Autonomie nicht da ist, denke ich, kann man auch von Moralität sprechen. Ich glaube, es ist immer die Intuition, die dahinter ist, warum letztendlich es doch irgendwie schwer vorstellbar ist, dass Tiere moralisch handeln. Man kann sich ja Lebewesen vorstellen, da weiß ich, eine junge Alienrasse, die sieht überhaupt nicht so aus wie Menschen, aber die haben einen freien Willen. Dann könnte man von denen irgendwie schon vernünftigerweise sagen, wir haben den moralisch oder nicht. Das muss jetzt nicht unbedingt an die Lebensform des Menschen geknüpft sein, aber es muss Autonomie vorhanden sein.
Richtig. Die Frage ist eben nur, ob wir, also würden Sie sagen, dass die menschliche Art, wenn es keine Moralität mehr gäbe in der menschlichen Art, dass die menschliche Art dann da essentiellen Schaden nähme, dass dann die menschliche Art einen Defekt hätte? Dass der Artbegriff nicht mehr erfüllt wäre. Das ist also die Frage, gehört es notwendig zum Begriff? Ja, das ist eine aristotelische Notwendigkeit, dass Menschen moralisch handeln oder moralisch handeln können. Sie müssen ja nicht faktisch moralisch handeln, aber dass sie einen Begriff von Moralität haben, dass sie ein solches Problem zumindest finden, gehört es zur Notwendigkeit des Menschenbegriffs? Und viele würden sagen, ja. Die meisten würden sagen, ja. Und die Frage wäre jetzt die, gibt es sowas Ähnliches auch bei Tieren? Das ist halt die Frage. Und dann haben Sie insofern recht, Sie würden sagen, damit wir sowas bei Tieren auch ansetzen können, müssten wir davon ausgehen, dass die autonom sind, dass sie sich irgendwie selbst bestimmen können. Dass sie moralische Kriterien, dass sie einen Begriff von Gut und Böse haben. Und das scheint nicht der Fall zu sein. Während man schon sagen könnte, ich bin jetzt gerade unschlüssig, um menschliches Leben. Das ist so diese Doppeldeutigkeit des Menschenbegriffs. Wir können es natürlich menschliches Leben auch irgendwie vollständig im Sinne der Natur vorstellen, wenn keine moralischen Kriterien vorhanden sind. Scheint mir. Also dann ist der Mensch halt, schauen Sie mal, vor 100.000 Jahren gab es auch den Homo sapiens schon. Ich weiß nicht, ob der Homo sapiens wirklich moralisch nach unseren heutigen Begriffen ist. Ich weiß es nicht. Ob das nicht ein Kategorienfehler wäre. Ne? Also er hatte sicherlich die Möglichkeit dazu, solche Systeme auszubilden, weil wir ja mit ihm identisch sind in größter Hinsicht. Aber ich weiß es nicht. Ne? Und es ist möglich, sich einen Menschen vorzustellen als Mensch, natürlich, von der Art, wenn wir die Evolutionsbiologen fragen, der keine Moralität, keine Anzeichen von Moralität aufweist. Man müsste jetzt natürlich unterscheiden zwischen Möglichkeit, Disposition von Moralität und Aktualisierung von Moralität. Dispositionell wäre der Mensch immer moralisch. Ne? Er hat die Möglichkeit dazu. Ob das schon ausreicht, aber faktisch gibt es doch bestimmt lange Phasen, wo der Mensch zumindest nicht ein solches Moralsystem hatte, wie es jetzt Philippa Foot vorschwebt. Und das hängt jetzt entscheidend davon ab, wie wir den Menschen verstehen. Es gibt mindestens zwei Menschheitsbegriffe. Es gibt in der, also Max Scheler, dieser Anthropologe, sagt, die natursystematisch. Das ist so der evolutionäre Begriff, Mensch Homo sapiens, also dieses Abstammungsverhältnis zum Primate, besonders intelligentes Primatentier, und es gibt den Wesensbegriff. Die scheint mir hier eigentlich den Wesensbegriff, als wieder so einen sehr beladenen Begriff, der Mensch als Vernunftwesen, als autonomes Wesen. Und da unterscheidet sie mich streng wie man scheint. Weil wenn wir nur natursystematisch betrachten, dann gehört der Mensch hier rein. Dann gehört er hier zu Pflanzen, Tiere. Ganz normal. Scheint diese Wesensbegriff zu setzen. Aber es ist eine spannende Frage. Könnte aber sagen, immer noch könnte man sie retten und sagen, der Mensch, auch als natürliche Art, hat die Disposition, hat das Vermögen, Moralität auszubilden. Immer schon, als Mensch, als Naturwesen. Auch wenn er es vielleicht nicht faktisch gemacht hat zu jeder Zeit. Es mag Umstände gegeben haben, wo der Mensch unter so großem Selektionsdruck stand, dass er eben faktisch kein Moralsystem entwickelte. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob man wissen kann, ob die Menschen vor 100.000 Jahren, ob die wirklich moralische Systeme hatten. Man kann da rückschließen, man kann theologische Rückschlüsse ziehen, dass die einen Jenseitsglauben hatten anhand von solchen Bestattungsriten, das kann man machen. Aber ob wirklich ein Moralsystem da war, ob die Menschen schlechtes Gewissen empfinden können, ja, ob sie sich selbst ein Vernunftgesetz gegeben haben. Ich weiß nicht, ob man das noch rausfinden kann. Aber sie müssen es der Möglichkeit jedenfalls schon gekonnt haben, weil sie in der Lage dazu waren, komplexe Künste auszubilden, metaphysische oder religiöse Gedanken im weitesten Sinne zu entwickeln, die ja auf derselben Ebene liegen wie Moralität. Eine höhere kognitive Fähigkeit, die ermöglichen. Also das ist das Problem des Menschheits. Lesen wir mal weiter. Ich lese mal vielleicht. In früheren Kapiteln habe ich die logische Struktur beschrieben, die zur intrinsischen oder autonomen Bewertung aller Lebewesen gehört. Es ging also um natürliche Qualitäten bzw. Defekte. Mein Thema waren Unterschiede und Ähnlichkeiten bei der Bewertung von Pflanzen, Tieren und Menschen. Das ist ja diese Unterscheidung. Wenn wir nun auf das Thema moralische Qualität eingehen, wenn wir das angehen, müssen wir uns mit neuen Besonderheiten des Menschen beschäftigen. Es gibt nämlich eine Möglichkeit, von der guten Verfassung von Menschen zu sprechen, die keinerlei Entsprechung mit der Bewertung von Pflanzen oder Tieren hat. Ich denke hier an Sätze, in denen das Wort gut mit dem Namen der Spezies selbst verbunden ist, wenn wir von einem guten Menschen oder einer guten Person sprechen. Es gibt hierzu kein Äquivalent der Sprache, mit der wir Pflanzen und Tiere bewerten. Denn wenn wir von einem guten S in diesen oder anderen Fällen sprechen, bei denen wir übrigens eher dazu neigen, ein gesundes S oder ein gutes Exemplar von einem S zu sagen, denken wir an das jeweilige Lebewesen als Ganzes. Wenn wir hingegen jemanden einen guten Menschen nennen, bewerten wir ihn nur in einer ganz bestimmten Hinsicht. Guter Wille. Und da kommt er wieder ins Spiel. Außerdem kommt eine Bewertung in dieser Hinsicht überhaupt nur bei Menschen in Frage, wie ich im vorherigen Kapitel angedeutet habe. Von einer guten Person zu sprechen, heißt nämlich nicht ein Individuum in Hinsicht auf Körpermerkmale oder Vermögen wie Sehkraft und Gedächtnis zu werden, sondern es in Hinsicht auf seinen rationalen Willenswert. Also hier sind wir jetzt bei diesem Willen angelangt. Also offensichtlich geht es hier dann um die Moralität. Das scheint den Willen dann zu betreffen. Haben Sie dazu noch irgendwelche Bemerkungen? Also das ist dieser übliche, eigentlich recht übliche Übergang. Sie sagt auch, dass wir, wenn wir sagen, ein guter Mensch, dass wir dann nicht den Menschen als Gesamtes betreffen oder bezeichnen, sondern nur eine bestimmte Qualität. Frage mit dem Hund, ein guter Hund. Weiß nicht. Meinen wir da den Hund als Ganzen? Schon hier. Oder? Ein guter Hund, Sie gehen in ein Tierladen, Tiergeschäft, Tier ist ein Zoo, eine Zoohandlung und sagen, ich hätte gerne einen guten Hund. Also ich hätte gerne einen Hund, einen gesunden Hund, ne? Sagt sie, glaube ich, auch. Ne? Wo sagt sie das hier? Bewertet das Lebewesen als Ganzes? Sie hat hier, glaube ich, auch gesund gesagt. Haben Sie es? Ja, genau. Mit diesem S. Ne? Ein gesundes S. Oder ein, hier, ein gesundes S. Ne? Sie würden eher sagen, ich hätte gerne ein gesundes Exemplar. Ein gesundes Exemplar der Art, nee, der Gattung Hund oder der Art Dalmatiner.
Und bestimmten Charakter.
Ah ja, okay. Okay. Ah, das ist jetzt interessant. Jetzt wird es interessant. Weil das sind jetzt Faktoren, die nicht mehr nur in der Art aufgehen. Obwohl, man könnte sagen, eine bestimmte Hundearten oder Rassen haben bestimmte Charaktermerkmale. Aber ich kenne mich da zu wenig aus. Also ich hätte gerne eine Hundeart, zum Beispiel ein Pferd, das ist so kaltblütig und warmblütig. Warmblüter und Kaltblüter. Ne? Warmblüter, wenn ich mich nicht täusche, sind hier die aufgeregten edlen Trakehner, solche Pferde. Während die Warmblüter eher so Arbeitstiere sind. Ne? Haflinger, Schwarzwälder, Shetland-Ponys vielleicht auch. Ne? Also, aber auch innerhalb dieser Unterscheidung gibt es natürlich Charaktermerkmale. Das heißt, Sie gehen zur Tierhandlung und sagen, ich hätte gerne ein sehr sensibles Meerschweinchen. Oder ein, nee, Meerschweinchen vielleicht. Bei Hunden ist es vielleicht, bei Hunden ist es vielleicht besonders ein braver Hund. Oder was sagt man da? Ein treuen Hund.
Feines Kerlchen.
Ich kenne mich dazu wenig aus. Aber die Frage wäre jetzt die, ob dieser Charakter, den man, wie Sie völlig zu Recht sagen, noch zusätzlich fordern kann zu der biologischen Gesundheit, ne? Ob dieser Charakter, den man noch dazu fordern kann, auch im Geschäft, ob der moralisch relevant ist. Es ist zumindest eine individuelle Struktur. Ja? Und es würde, es
geht in diese Richtung, ne? Aber wohl nicht ganz. Ne? Wir würden zwar analogisch sagen, ein braver Hund oder ein Hund, der sehr gehorsam ist, der sich gut dressieren lässt, der ist näher an unserem Begriff der Moral als ein Hund, der widerborstig ist oder der sich nichts sagen lässt oder der im schlimmsten Fall sogar noch aggressiv ist. Aber es wäre trotzdem nicht direkt moralisch zu nennen. Ne? Scheint mir. Ja?
Ein Pferd, das gut ist, ist das, was sich reiten lässt, sehe ich aus menschlicher Perspektive, oder ein Hund, der gut ist, dann ist halt treu oder wie auch immer, aus menschlicher Perspektive. Gut, aber halt nicht moralisch.
Ja. Also wir sehen jedenfalls, wenn wir von Menschen sprechen und ihrem Gut, dann meinen wir nicht Gut in Analogie oder in synonymer Austauschbarkeit mit Gesundheit. Es könnte sogar den Fall geben, dass ein Mensch nicht gesund Das würde aber doch gerade bedeuten, dass es keinen absoluten Begriff von Gut gibt mit Blick auf Tiere. Während wir im menschlichen Fall sagen würden, es wäre moralisch geboten, zu den anderen Menschen zu halten und sich zu stärken und nicht zu flüchten. Diese Flucht wäre im tierischen Sinne gut zu nennen, im abgeleiteten Sinne gut, im Sinne von nützlich, aber es wäre eben nicht moralisch, es wäre nicht im Sinne eines sittlichen Verhaltens, eines altruistischen Verhaltens. Und bei Tieren können wir dazwischen unterscheiden. Jeder der beiden Fälle wäre letztendlich, scheint mir doch, am Ende gleich zu bewerten, weil beides gleichermaßen sich natürlich erklären ließ. Es gibt bei Tieren die Tendenz, in der Herde zu bleiben, sich zu stärken, zu formieren, gegenüber Feinden, aber auch den Fluchtinstinkt. Und wir würden vielleicht, ich sage ja, das ist, ich meine, je nachdem, was eben der größte Nutzen ist, wir würden dann das so bewerten und sagen, das Tier, was den anderen Mitgliedern seiner Herde hilft, gibt es ja zur Hilfe, das ist besser. So. Aber mit Blick auf das Tier, aus der Sicht des Tieres heraus oder aus dieser Perspektive der Art heraus, würde es, glaube ich, keinen Unterschied machen. Man könnte sagen, evolutionär vielleicht besser. Also die Frage ist halt, was ist evolutionär besser, wenn ein Tier einen sehr ausgeprägten Fluchtinstinkt entwickelt oder wenn es eben so einen Helferinstinkt entwickelt? Muss von Situation zu Situation verschieden sein. Man kann sich auch vorstellen, dass je nach geografischer Lage das eine oder andere besser sein kann. Es kann Gegenden geben, wo einfach ein schneller Fluchtinstinkt einfach das Beste ist für das Tier. Und wo so eine Zusammengehörigkeit in der Herde schlecht sein kann, weil die geografischen Umstände das einfach nicht besonders befördern. Während wir bei Menschen ganz klare Kriterien haben, objektiv, was moralisch gut ist und was nicht, was eher instrumentell gut ist. Beim Tier sehe ich da Probleme, so eine objektive, also zwei verschiedene Begriffe von gut abzugrenzen. Ja.
Ja. Es gibt schon Tiere, die da emotionale Beziehungen haben zueinander. Und das ist ja die Art in der Reposition, dass die Menschen oder auch die Geburt besondere Bindungen geben kann.
Die Frage?
Und dann vielleicht von den Fluchtverhalten etwas abweichen, weil die Bindung eben
ja. Ich meine, es wäre auf dem Weg zu einem rational bestimmbaren Willen. Ich meine, es wäre hier, wir wären sagen, dann auf dem Weg dahin, aber wären wahrscheinlich nicht ganz dort, weil das wäre eben kein, beim Tier kein rational bestimmbarer Wille, sondern es wären vielleicht gewisse Emotionen im besten Fall, die sehr kultiviert würden. Ja, genau, die verfeinert würden, aber es wäre eben noch lange kein rational bestimmbarer Wille. Es würde aufscheinen irgendwie so als Zielpunkt.
Vielleicht wäre es auch hilfreich zu fragen, aus welcher Motivation ein Tier handelt. Also so ein Blindenhund zum Beispiel, der hilft den Menschen, weil er danach auch entlohnt wird mit seinem Leckerli. Mhm. Oder ein Drogenhund, wenn er ein verdächtiges Päckchen findet. Mhm. Also so werden auch Hunde geschult und trainiert und das prägt sich dann ein bei den Hunden. Und wenn sie das Leckerli jetzt, also wenn sie das fünfmal, wenn sie fünf Drogenpäckchen jetzt finden und dem Hund nichts geben, dann beim sechsten macht der Hund das vielleicht nicht. Ich bin noch nicht blöd.
Die Frage ist halt, ob es nicht bei Menschen praktisch genauso funktioniert, wenn man Kinder erzieht. Zunächst mal mit Strafe und Sanktionierung. Also es verselbstständigt sich. Irgendwann wird der Mensch einen Begriff davon bekommen, dass es gut ist, gut zu handeln, unabhängig von Lohn. Und Kant behandelt das ja. Er sagt, selbst wenn die Handlung, wenn ich als moralischer Mensch nur Schaden dadurch hätte, durch Unglück und so weiter, das würde nichts daran ändern, dass es gut ist. Das ist so das Problem mit dem höchsten Gute, mit der Postulatenlehre. Das ist eine Möglichkeit, dass der moralisch Gute in der Welt nur Pech hat. Ja, das ist aber für Kant kein Widerspruch. Das widerspricht dem Begriff nicht, des Guten. Insofern haben Sie recht, aber auf der anderen Seite gibt es eben diese Tendenz, wo man sagt, gut, Menschen, wird die Moral auch antrainiert irgendwie. Sie müssen auf den Begriff gebracht werden. Aber ich glaube, der Punkt ist eben das, dass man irgendwann einen Moralbegriff entwickelt, der unabhängig von irgendwelchen konkreten Nutzen ist. Dass man sagt, auch wenn ich jetzt zum Beispiel Märtyrer und so, solche Fälle gibt es ja, ne? Wo jemand sagt, ich nehme den Tod in Kauf, weil ich für ein Ideal, ein moralisches Ideal sterbe. Ne? Oder dass sich jemand opfert für jemand anderen. Ne? Das sind so moralische Entscheidungen, die überhaupt nicht mehr rückgebunden sind an irgendwelche Belohnungssysteme irdischer Art, vielleicht überirdischer Art, also ideologisch oder religiös gesehen, aber das ist dann eine andere Sphäre. Ja, haben wir noch was? Ich lese noch eins. Ich werde aber zeigen, dass es Merkmale gibt, die all den Bewertungen gemeinsam sind, die man, Zitat, Bewertungen des rationalen Willens des Menschen, Zitat Ende, nennen kann. Was sind nun die gemeinsamen Merkmale derartiger Bewertungen? Zunächst handeln sie alle nicht von körperlichen oder seelischen Fähigkeiten, sondern, das ist Ihr Punkt, von freiwilligen Handlungen und Absichten. Das wird allgemein anerkannt, wenn es um moralische Bewertungen geht. Denn offensichtlich spricht nicht alles, was Menschen tun, beziehungsweise gegen moralische Qualifiziertheit. Man nennt niemanden einen Mörder, der einen anderen dadurch tötet, dass er ausrutscht und einen Abhang hinabstürzt. Was unfreiwillig getan wird, zählt nicht. Auch äußere Einwirkung kann die Freiwilligkeit einer Bewegung aufheben. Zum Beispiel, wenn einer vom Sturm erfasst oder von starken Männern weggetragen wird. Und auch, wenn man das, was jemand unter Folter tut, nicht unfreiwillig nennen möchte, so muss man doch zugeben, dass es weniger als freiwillig ist. Weil man von niemandem erwarten kann, unter diesen Umständen standhaft zu bleiben. Also hier, Propos, wird wieder der freie Wille ins Spiel gebracht. Das ist das Entscheidende für Moralität. Das wäre dann eben so ein Grund, den Menschen als Wesensbegriff natursystematisch abzugrenzen, dass man ihm diesen freien Willen unterstellt. Genau, ich glaube, hier machen wir Schluss. Wir haben noch, ich zähle mal, noch ein Zitat, dann können wir das eigentlich noch lesen. Das sollten wir noch lesen, weil dann sind wir eigentlich fast mit Food fertig. Ich habe schon dargelegt, dass es falsch ist, zunächst ein unabhängiges Kriterium praktischer Rationalität ins Auge zu fassen und dann irgendwie zu zeigen, dass gutes Handeln diesem Kriterium genügt. Stattdessen sollte man die Rationalität des Wollens als einen Aspekt der Qualität von Menschen ansehen, der nicht isoliert neben die Tugenden tritt, sondern deren integraler Bestandteil ist. Gegen wen richtet sich dieses Zitat, was denken Sie?
Ganz großer Philosoph.
Ja? Vielleicht generell Utilitaristen, die sagen, moralisches Handeln ist das, was sozusagen der Erklärung der praktischen Rationalität den Nutzen zu maximieren.
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber mir scheint auch Kant damit gemeint zu sein. Kant ist der kategorische. Also entweder so ein Nutzenskriterium, Gutes, was größten Nutzen hat, das wäre ein unabhängiges Kriterium. Mir scheint aber fast der kategorische Imperativ damit gemeint zu sein. Unabhängiges Kriterium praktischer Rationalität, das Gutes Handeln diesem Kriterium genügt. Wir können also von Gut mit Blick auf Handeln oder mit Blick auf Lebensvollzug immer nur sprechen, indem wir sie vergleichen mit einem Kriterium, das unabhängig von dem konkreten Vollzug ist. Das wäre beim kategorischen Imperativ gegeben. Wir würden schauen, sind unsere Maximen, sind die verallgemeinerungsfähig? Wir messen immer das Ganze etwas an, extern gewesen. Und Sie möchte jetzt gerade sagen, gut soll nicht in einer Relation sein mit etwas anderem, sondern soll als eine Qualität, als eine immanente, inhärente Qualität. Nicht neben die Tugenden tritt. Der kategorische Imperativ ist keine Tugend. Der gibt uns einen Hinweis darauf, was tugendhaft ist, obwohl Kant überhaupt nicht von Tugenden spricht. Er sagt, was gut ist, was moralisch gut ist nicht. Und sie möchte also, dass das Gute selbst sich in den Vollzügen selbst realisiert, selbst manifestiert und nichts Separates davon ist. Das ist auch ihr Lebensbegriff, den sie entwickelt in diesem Sinne. Und Tugend ist natürlich aristotelische Tradition. Das setzt die Kant entgegen. Tugenden werden nicht bemessen an einem Kriterium, sondern Tugenden zeigen als solche im Vollzug die Qualität der Moralität. Nicht erst, indem sie mit etwas anderem verglichen werden. So ein tugendethischer Aspekt. Ja, damit sind wir mit Philippa Foot. fertig geworden, um es mal so zu sagen. Natürlich gibt es noch viel dazu zu lesen. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also, die Verfugung der Lebensform zeigt natürlich auch viel besser als bei Wittgenstein, dass es ihr eine Synthese gibt von Leben, wirklich natürlichem Leben, fast schon, oder analogisch natürlichem Leben, und Form im Sinne eines kantischen, kategorischen Imperativs. So durch das Fusionieren zusammen. Und das kann man schön zeigen, dass eben die Vernunft und die Natur durch den Lebensbegriff und den Lebensbegriff zusammenspannt. In der nächsten Sitzung beginnen wir mit Michael Thompson. Michael Thompson ist im Gegensatz zu Philippa Food wesentlich theoretischer interessiert. Ihn interessiert nicht so sehr die Moral, auch ein bisschen, aber nicht so sehr wie Philippa Food. Er liebt spielt Wittgenstein für ihn eine größere Rolle, aber natürlich auch Aristoteles mit aristotelischen Notwendigkeiten. Und die Sprache wird wieder eine große Rolle spielen. Ich schicke Ihnen dann rechtzeitig die Zitate zu und auch wieder den Test. Bitte versuchen Sie alle mal den Test dann zu starten und melden Sie mir rück, ob es bei Ihnen geklappt hat oder nicht. Dann bis zur nächsten Sitzung.